Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Recht schafft Realität. So Florian Graber in der heutigen Folge. Denn in dieser Folge spreche ich mit Florian Graber von CLAW, Climate Law, über Klimaklagen, Klimagesetze und welche Hebel man durch das Recht im Klimaschutz hat. Wir sprechen über aktuelle und vergangene relevante Klimaklagen, eigentlich rund um die Welt. Zum Beispiel erzählt Florian von den Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs im Fall der SeniorInnen gegen die Schweiz. Außerdem sprechen wir ausführlich über einen laufenden Fall, den CLAW derzeit bearbeitet, Max gegen den Staat Österreich. Max hat Multiple Sklerose und das UTOF-Phänomen und ist deswegen besonders von den steigenden Temperaturen und damit der Klimakrise betroffen. Aber dazu später mehr. Florian ist Jurist und eben beim gemeinnützigen Verein CLAW angestellt und zuständig für verschiedenste Klagen, die sie sozusagen vorantreiben. Der Verein unterstützt strategische Klimaklagen, um den klimapolitischen Stillstand zu durchbrechen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen und damit die klimafreundlichsten Verhalten endlich als die intuitivsten, einfachsten und günstigsten zu etablieren. Alle Infos zum Verein findet ihr in den Shownotes und auf deren Website. Und ich möchte hier gerne auch noch darauf hinweisen, dass CLAW sich auch sehr über Spenden freut und aber auch Hinweise für zum Beispiel neue Fälle. Bevor es losgeht, möchte ich auch gerne wieder eine gute Neuigkeit teilen. Und zwar finde ich es richtig spannend. Diese Woche ist publik geworden, dass die dritte Piste beim Flughafen Wien doch nicht gebaut werden soll. Nach jahrelangem Ringen um dieses Projekt, und es gibt ja auch, vielleicht wer das ein bisschen verfolgt hat, gab es sehr viele aktivistische Aktionen auch dagegen. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges und auch essentielles Zeichen, eben den Flugverkehr nicht weiter auszubauen, vor allem in Zeiten, wo ja dieser auch zurückgeht und wir einfach unseren Fokus auch wieder auf die Schiene und auf die Bahnverbindungen, vor allem innerhalb Europas, lenken müssen. Über dieses Thema spreche ich übrigens auch mit Florian im Gespräch. Und dann habe ich auch noch einen Buchtipp mitgebracht, und zwar auch sehr passend zum Thema, das neue Buch von Julia Shaw. Das nennt sich Green Crime und behandelt 6 verschiedene Umweltverbrechen und beleuchtet vor allem die psychologischen Hintergründe, warum Menschen bei solchen Verbrechen mitmachen oder auch diese initiieren und auch, was wir dagegen tun können und wie solche Umweltverbrechen auch verhindert werden können. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit dem Gespräch mit Florian. Viel Spaß. Ja, hallo Florian, voll schön, dass du da bist bei mir in meinem Wohnzimmer.
Ja, hallo auch, danke für die Einladung.
Voll gerne.
Bin sehr gern da, sehr nett, sehr hell.
Voll, ich habe dich eingeladen, weil du von Climate Law in der Organisation tätig bist. Aber magst du dich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr vorstellen, wer du bist, was du so machst?
Ja, sehr gern. Also Florian Graber, mein Name. Ich bin aktuell tätig als Klima- und Umweltjurist beim Verein CLAW, Initiative für Klimarecht. Und wir sind, wenn man das so salopp sagen kann, spezialisiert auf Klimaklagen, also eigentlich auf strategische Klimaprozessführung. Und unserem Verein obliegt es über quasi die ursprüngliche Organisation, die Finanzierung, die Begleitung von Klimaklagen, die im Moment zu 100% geführt werden von der Michaela Krömer, der Klimaanwältin, die vielleicht aus den Medien auch bekannt ist. Mhm. Und genau, und da haben wir eine sehr enge Kooperation und eben die Michi vertritt als Anwältin die Klimaklagen und wir kümmern uns um Kommunikation, Organisation, Finanzierung, genau. Wie gesagt, ich bin Jurist, habe in Wien an der Uni studiert, bin dann ziemlich schnell nach dem Studium schon ins Umweltrecht eingetaucht, habe längerfristig in einer Kanzlei gearbeitet, war zwischenzeitlich auch auf der BOKU, am Institut für Rechtswissenschaften, unter anderem beim Daniel Ennekel. Mhm. Und genau, bin jetzt eben seit mittlerweile, also jetzt im September werden es 3 Jahre bei CLAW. Genau.
Wow, voll lange schon, Wahnsinn. Ja, vielleicht noch bevor wir auf CLAW eingehen, würde mich noch voll interessieren, warum hast du dich überhaupt entschieden, in dieses Feld reinzugehen, als Jurist in dieses Feld Klimaklagen, Umweltklagen? Was hat dich da angezogen?
Ja, es ist die Antwort geht jetzt sehr lange zurück. Also das Umweltthema an sich ist mir eigentlich immer schon am Herzen gelegen. Ich habe auch während des Studiums probiert, mich unterschiedlichen Bereichen zu engagieren. Aber man muss sagen, 2015, als ich dann mit dem Studium fertig war, hat es gerade, kann Zufall gewesen sein, kann auch durch die Zeit damals bedingt gewesen sein, gerade nicht wirklich viele Jobs geben, wo man sich als Jurist jetzt, als frisch fertiger Jurist im Umweltbereich engagieren hat können. Also da war das Jobangebot tatsächlich ziemlich, ziemlich karg. Und damals, also mir hat immer auch die anwaltliche Tätigkeit an sich sehr interessiert und habe mich dann entschieden, tatsächlich in einer auf Umweltrecht spezialisierten Kanzlei anzufangen. Habe das dann bis zur Rechtsanwaltsprüfung eben gemacht, habe dann die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und zu der Zeit hat mir dann auch das Klimarecht, weil eben speziell nach 2015 Pariser Klimaübereinkommen und so, hat das Thema sehr an Momentum gewonnen und eben mich auch in der Arbeit immer wieder in unterschiedlichem Kontext begleitet. Und da habe ich mir gedacht, ja, Umwelt ist schon sehr spannend, aber Klima ist dann noch einmal um den Tick spannender, internationaler, global sehr, sehr wichtig und habe mich dann entschieden, eben dann noch einmal studieren zu gehen, war dann noch einmal ein Jahr in Schottland, habe einen Master gemacht im International Environmental and Climate Change Law und bin dann eigentlich in die Schiene ziemlich, ziemlich gekippt und dort geblieben, genau.
Schön, sehr cool. Also eben, du hast schon gesagt, du bist bei CLAW dabei, Climate Law. Kannst du da ein bisschen erzählen, was ihr genau macht, was so euer Ziel ist auch von der Organisation?
Genau, also CLAW ist daraus entstanden, die Michi Krömer hat ja die erste österreichische Klimaklage mit initiiert, beziehungsweise die auch vertreten vom Verfassungsgerichtshof und jetzt daraus entstehend auch im Moment vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und hat zeitgleich damals schon einen Verein gegründet, wo die Idee war, dass der eben einerseits die Organisation irgendwann übernehmen kann von so Klimaklagen, wenn man da wirklich in die strategische Prozessführung reingeht, beziehungsweise eben auch Gelder aufstellen kann, auch die Kommunikation eben übernehmen kann. Und da waren wir dann tatsächlich, da war ich noch auf der BOKU damals, waren wir dann schon länger in Kontakt und haben halt Ideen gewälzt, wie man auch in Österreich eben Klimaklagen, die ja international schon speziell aus den USA kommend, schon vorhanden waren. Also das Thema war ja nicht neu, dann 2019, 2020, wie man das auch in Österreich umsetzen oder auf den Boden bringen kann oder könnte. Genau, also das war so die Grundidee und dann haben wir aus diesem Verein, den die Michi schon gegründet gehabt hat, ist dann CLAW 2022 tatsächlich entstanden im September und wir sind einfach mal aufs Geradewohl eben weggestartet und haben probiert eben Klimaklagen bestmöglich in Österreich auch zu etablieren und da was auf die Beine zu stellen. Ist uns, glaube ich, wie gesagt, es gibt uns jetzt knapp 3 Jahre, ist uns, glaube ich, auch ganz, ganz gut gelungen, muss man sagen. Es gibt einige Leuchtturmprojekte, die extrem spannend waren. Spannend war eigentlich alles, aber so, also die Kinder- und Jugendklage, die Generationenklage, die wir vom Verfassungsgerichtshof gehabt haben, nämlich in 2 Auflagen, wo man Österreich im Zuge eines Individualantrags, so das Terminus technicus, vom Verfassungsgerichtshof quasi eben das Klimaschutzgesetz, das Unwirksame zu dem Zeitpunkt angefochten haben und die Regierung darauf aufmerksam gemacht haben, dass da mehr Motivation in Sachen Klimaschutzgesetz notwendig wäre. Oder eben der Fall, den die Michi ja quasi auch schon mitgebracht hat vom MEX gegen Österreich, der jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegt, der unglaublich spannend, unglaubliche Tragweite haben könnte, ist ja noch nicht entschieden und so weiter und so fort. Also wir haben da sehr viele Projekte mittlerweile am Laufen, im Kleinen wie im Großen. Es gibt regional wichtige Themen, vielleicht kommen wir da noch näher dazu, wie zum Beispiel im Moment gerade anhängig ist eine Sache aus St. Pölten, wo das örtliche Raumordnungsrecht quasi im Sinne einer Schutzzone dagegen spricht, dass eine Frau eine PV-Anlage auf ihrem Dach montiert, die von öffentlichen Flächen aus einsehbar ist. Wir wissen alle, die Energiewende ist unglaublich wichtig. Müssen wir schauen, dass wir da schön langsam an Tempo gewinnen. Und da sind solche Regelungen eigentlich total widersinnig, versteht man nicht ganz, warum das eine Rolle spielt in dem Bereich. Oder die B68, der Bau einer neuen Schnellstraße in der Steiermark, wo die Michi 16 LandwirtInnen vertritt, der ihre Felder quasi bedroht sind, also ihre landwirtschaftlich bestellten Flächen, die sie opfern müssten für diesen neuen Straßenbau in einem Tal, wo es bereits zwei Bundesstraßen, das heißt, das wäre jetzt quasi seine dritte Verbindung und so weiter. Da haben wir uns eingeklinkt, also es vertritt auch die Michi, klar, unterstützt da eben organisatorisch und kommunikativ. Und genau, also es sind sehr viele, sehr spannende Projekte, in denen wir gerade involviert sind. Genau.
Ja, voll, wow. Ja, extrem viele verschiedene Richtungen auch so oder an Kontexten, mit denen man dann umgehen muss. Vielleicht noch zum Verständnis auch, weil ich glaube, dass das manchmal auch Leuten gar nicht so bewusst ist, was ist eine Klimaklage und warum ist das so, also oder warum kann es so wirksam sein? Also, weil ich glaube, das ist manchmal ein Hebel, an dem man gar nicht so denkt, ist so diese gesetzliche, rechtliche Ebene, mit der man irgendwie auch Dinge voranbringen kann.
Genau, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an und einen Punkt, der gar nicht so leicht zu beantworten ist. So wie das Klimathema an sich ja ein sehr, sehr breites und im Endeffekt jeden Lebens- und Wirtschaftsbereich irgendwie durchdringendes Thema ist, ist auch das Thema der Klimaklagen ein sehr breit gefächertes. Mhm. Also was man tatsächlich unter einer Klimaklage versteht, das ist je nach Kontext auch unterschiedlich. In Österreich, wenn man jetzt wirklich die Fachtermini aus dem Rechtsbereich hernimmt, war bis jetzt eigentlich von fachlicher Seite keine Klage im Sinn einer zivilrechtlichen Klage dabei, sondern es waren hauptsächlich Anträge an Behörden beziehungsweise in weiterer Folge an Verwaltungsgerichte oder an die Höchstgerichte, Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof. Das wären dann Beschwerden zum Beispiel, die würden da die Rechtsmittel heißen, das wären Anträge und so weiter, aber eine Klage in dem Sinn war faktisch ja noch gar nicht dabei. Im internationalen Kontext schaut das auch ganz anders aus. Vielleicht eben zurück jetzt zum Thema eben, also Klimaklagen, das Thema an sich ist unglaublich breit gefächert. Da gibt es einerseits beispielsweise Klagen oder Anträge bzw. Beschwerden gegen staatliche Maßnahmen, also gegen Gesetze, wo man sagt, okay, es gibt auch immer noch einen Gesetzesbestand, der teilweise doch auch sehr groß ist. Man denke jetzt an fossile Subventionen, man denke an steuerrechtliche Begünstigungen von fossiler Energie, Energiewende auch in diesem Kontext. Es ist gerade das LWG, das neue, das längst überfällige, gerade in aller Munde.
Was ist das LWG?
LWG ist das Elektrizitätswirtschaftsgesetz tatsächlich.
Ah, okay.
Genau. Also ein Kerngesetz, das unglaublich wichtiger ist, um auch eben die Energiewende auf den Boden zu bringen. Es ist ein sehr, sehr mittlerweile doch in die Jahre gekommenes, man möchte sagen, veraltetes Gesetz und ist eigentlich an die Anforderungen, die die Elektrizitätswirtschaft heute erfordert, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, da ist es längst überfällig, dass das novelliert wird. Und so geht es aber in ganz vielen Bereichen. Wie gesagt, Klima steckt überall mit drin. Das sind soziale Fragen mit drin, das sind Wirtschaftsfragen mit drin, der sozialen Umverteilung und so weiter und so fort. Genau, also wie gesagt, das sind einerseits, ist das die Schiene, wo Klimaklagen, wenn man es jetzt global betrachtet, gegen Staaten und staatliche AkteurInnen gerichtet sind. Die sind eben hauptsächlich darauf gerichtet, jetzt entweder Gesetze aus dem Rechtsbestand zu entfernen, die klimakontraproduktiv sind, beziehungsweise in Österreich geht das eigentlich nicht, also dass man sich Gesetze wünscht und ein Gericht entscheidet, ja, da muss jetzt ein Gesetz erlassen werden. Der Verfassungsgerichtshof beispielsweise kann nur Rechtsnormen aus dem Rechtsbestand entfernen, also ein negativer Gesetzgeber. In anderen Jurisdiktionen, in Rechtsstaaten gibt es ganz andere Möglichkeiten. Da können oft Gerichte auch sagen, hier, da braucht es was. Können zwar keine Vorschriften machen, können nicht als Gesetzgeber tätig werden, aber zumindest sagen, hey, da braucht es jetzt zusätzliche Normen, damit man den Rechtsbestand, damit man die Rechtmäßigkeit wiederherstellen und der Gesetzgeber muss dann tätig werden. Das ist die eine Schiene. Dann gibt es eine andere Schiene, die einen noch in Entwicklung befindenden Bereich, weil es unterschiedliche Hürden gibt, warum es da schwieriger ist, Klimaklagen auf den Boden zu bringen, unter anderem eine finanzielle Hürde, weil es einfach viel teurer ist, gegen private Unternehmen. Beispielsweise.
Ja, ja.
Ein ganz, ganz bekannter und doch aufsehenerregender Fall war der niederländische Fall, also Milieu Defensie gegen Royal Dutch Shell, Also da ist Shell vor einem niederländischen Gericht geklagt worden, damals auf Unterlassung. Und der Antrag war, dass Shell dazu verpflichtet werden müsste, mindestens 45% der Treibhausgasemissionen einzusparen. Genau, die sind auch in erster Instanz durchgekommen damit. Das Gericht hat ihnen tatsächlich Recht gegeben. Royal Dutch Shell ist verurteilt worden.
Wow,
sehr, sehr aufsehenerregend, sehr spannender Fall. Nämlich sogar zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auf quasi Scope 1 bis 3.
Ja,
also jetzt nicht, soll ich da noch, was die Scope-Emissionen sind, soll ich es kurz erklären?
Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil also ich weiß es, aber ich kann es, ich tue mir auch unglaublich schwer, die Scopes zu erklären. Aber
ja, genau, gerne. Also vielleicht wirklich ganz, ganz vereinfacht und runtergebrochen, Scope-1-Emissionen sind die Emissionen, die beim Unternehmen selbst durch die eigene Tätigkeit entstehen, also durch die eigene Produktion beispielsweise. Die Scope-2-Emissionen sind alles, was durch die zugekaufte Energie entsteht, also das ist quasi der Energiebereich, und die Scope-3-Emissionen sind dann Emissionen aus der Lieferkette. Und das war so eigentlich der wirkliche Knackpunkt dieses Urteils, weil das Gericht gesagt hat, na, Shell ist nicht nur für seine eigenen Emissionen verantwortlich, dass die reduziert werden, sondern auch für die Emissionen, die in der Lieferkette entstehen. Das heißt auch für Emissionen, die beispielsweise, ich meine, Shell ist unter anderem ein großer Treibstoff Produzent, auch für die Emissionen, die durchs Tanken entstehen, also quasi auf der Verbrennerebene, wie auch auf der vorgelagerten Ebene der Zulieferung. Und das war eigentlich das wirklich Bahnbrechende an diesem Urteil. Nicht nur, dass es die erste Klage war, die gegen ein privates Unternehmen Erfolg gehabt hat und durchgedrungen ist, sondern eben, dass das Gericht eben gesagt hat, wirklich, Scope 1 bis 3 ist betroffen und bitte Shell, reduziere jetzt, genau.
Wow, das ist echt cool. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dieses Urteil. Eben, weil es so weitreichende Folgen hat, aber hat das jetzt irgendwie zum Beispiel Konsequenzen für andere Länder? Oder, weil oft gilt es ja dann als Präzedenzfall, wo man sich darauf beziehen kann. Spürt ihr das oder in eurer Arbeit oder wie wirkt sich sowas aus?
Natürlich, also da muss man vielleicht bei dem Shell-Fall ist so ein bisschen der Wermutstropfen im Moment noch dabei. Das ist ja dann natürlich in die nächste Instanz zum höheren Gericht gegangen. Und das hat gesagt, ja, nein, also ist ja unter anderem hat es eine einen sehr starken grundrechtlichen Aspekt gehabt. Und das Gericht hat gesagt, nein, Klimakrise ist grundrechtlich relevant. Das hat es aufrechterhalten, quasi diesen Spruch. Hat aber dann gesagt, naja, diese 45% Reduktion, das kann man nicht so pauschal sagen, und hat das Urteil in diesem Bereich aufgehoben. Milo Defensa ist dann dagegen auch noch zum Höchstgericht gegangen, das liegt gerade dort, das wird erst entschieden, da kann man noch nicht wissen, wie es dann da ausgeht. Aber eben, das war so ein bisschen der Wermutstropfen, also vielleicht das noch zum Abrunden. Mhm. Und du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Aspekt von strategischer Klimaprozessführung an. Eben wie du richtig gesehen hast, das ist quasi Rechtsprechung aus den Niederlanden. Das gilt unmittelbar auch nur für die Niederlande. Also rechtlich hat es jetzt keine Konsequenzen für zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Österreich, die EU an sich. Das wirkt nicht über die Staatsgrenzen faktisch hinaus. Aber was speziell im Bereich der strategischen Klimaprozessführung so wichtig ist, ist die internationale Beeinflussung solcher speziell auch erfolgreicher Klagen und Prozesse. Jedes Gericht, jedes Höchstgericht auf der Welt agiert nicht in einem Vakuum. Die lesen die Entscheidungen, die RichterInnen lassen sich inspirieren, die sehen, in anderen Jurisdiktionen hat sowas schon Erfolg gehabt und nehmen dann Teile oder teilweise sogar ganze Argumentationslinien auch in ihre eigene Rechtsprechung mit auf. Es geht dann immer, wie gesagt, die Rechtssysteme sind trotzdem teilweise sehr unterschiedlich, aber die legen das dann halt um in ihr eigenes Rechtssystem und finden dann mitunter auch sehr kreative Wege, wie sie solche Urteile auch umsetzen können. Ein sehr kreativer Fall, der mir jetzt gerade einfällt, ist zum Beispiel Neubauer und andere gegen Deutschland, wo das Bundesverfassungsgericht in Deutschland die Rechtsfigur der intertemporalen Freiheitssicherung gewählt hat. Das ist jetzt sehr, das geht jetzt sehr ins Detail, ist sehr technisch, aber im Endeffekt hat das Gericht nichts anderes gesagt, als wenn ich im Heute zu viel Treibhausgas, also der Budgetansatz, wenn ich im Heute zu viel Treibhausgasemissionen verbrauche und da knapp an das Limit komme, dann haben quasi zukünftige Generationen nur ein sehr, sehr schmales Budget mehr übrig und müssen deshalb umso größere Beeinträchtigungen in sämtlichen Grundrechten, in sämtlichen Freiheiten, sei es die Erwerbsfreiheit, Recht auf Leben und so weiter und so fort, in Kauf nehmen. Und das darf nicht sein. Der Staat ist verpflichtet, quasi das Budget gleichmäßig auf die Zeit zu verteilen, damit niemand so übermäßige Beeinträchtigungen erleiden muss. Und das war schon eine sehr kreative Herangehensweise an das Problem. Genau, also es hat
das ist super spannend, weil das nimmt ja irgendwie auch so dieses Prinzip von Generationengerechtigkeit oder eben langfristigem Denken auf. Sehr cool oder ja, interessant, dass das irgendwie in einem Rechtsurteil dann Gewicht findet. Ja.
Genau, war doch ein ziemlich einschneidender Gamechanger. Mhm, genau,
ja, das glaube ich, cool. Ja, ich wollte dich fragen, ob dir noch andere, auch vielleicht international, aber auch Österreich, eben Klimaklagen einfallen, die eben erfolgreich waren und vielleicht auch, was haben die dann für Auswirkungen gehabt, also was für Folgen hatten diese Klagen, die erfolgreich waren? Ja?
Auch das ist unglaublich spannend, finde ich, im Bereich der Klimaklagen, weil die ja anders als reguläre Prozesse, die ja tagtäglich überall auf der Welt geführt werden, in ganz unterschiedlichen Bereichen, nicht per se dran zu messen sind, ob sie jetzt tatsächlich vor Gericht im Sinne eines positiven Urteils Erfolg haben. Okay. Das ist nämlich die absolute Großzahl der Klimaklagen, die es im Moment auf der Welt gibt. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es sind mittlerweile knapp, also es gibt so eine Climate Litigation Database, die mittlerweile fast 3000, also ich glaube Ende 2024 waren es knapp 3000 Fälle, die diese Database gezählt hat. Also weltweit, man sieht, es wächst und wächst. Es kommen immer mehr Fälle, auch wenn es, glaube ich, jetzt in letzter Zeit so ein bisschen stagniert, aber es kommen immer noch sehr viele weltweit dazu, speziell auch im globalen Süden. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber jetzt, um zur Frage zurückzukommen, eben Klimaklagen können oder sind nicht nur vor Gericht per se erfolgreich, sondern haben auch sehr viele Trickle-Down-Effekte. Deshalb werden Klimaklagen, nicht alle, aber zuallermeist von einer sehr starken Kommunikationsstrategie begleitet. Das ist auch bei uns ein sehr, sehr starker Fokus eben auch auf die Kommunikation. Das hat die Clara König bei uns über, die wirklich Wahnsinnsarbeit leistet, bei jedem Fall, den wir mitbetreuen aufs Neue. Und das regt einerseits den öffentlichen Diskurs an über das Klimakrisenthema per se und was da jetzt eigentlich im Argen liegt, jetzt auf rechtlicher Ebene. Und andererseits, wie auch Gerichte, bewegen sich ja auch PolitikerInnen nicht in einem Vakuum. Mhm. Und um jetzt aus einem eigenen Fall, den wir mitbetreut haben, nämlich auch sehr stark kommunikativ dann heranzuziehen, dieser ursprüngliche Fall, den die Michi Krömer angestoßen hat, also die erste Klimaklage Österreichs, wo 8000 beziehungsweise sogar mehr Menschen Teile des Umsatzsteuerrechts beispielsweise angefochten haben, vor dem Verfassungsgerichtshof. Da hat es nämlich eine Regelung gegeben, die besagt hat, also der grenzüberschreitende Bahnverkehr ist umsatzsteuerpflichtig gewesen. Das heißt, man hat Umsatzsteuer entrichten müssen auf sämtliche grenzüberschreitenden Bahnfahrten. Der grenzüberschreitende Luftverkehr, also Flugverkehr, war aber umsatzsteuerbefreit. Das heißt, da hat man keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Dieses Ungleichgewicht ist damals unter anderem, es waren auch andere Ansprüche, die geltend gemacht worden sind, aber unter anderem angefochten worden. Wie wir wissen vom Verfassungsgerichtshof per se, der sehr strenge Zulässigkeitshürden hat, also man kommt mit Klimaklagen in Österreich mitunter sehr schwer zum Verfassungsgerichtshof, aus unterschiedlichen Gründen. Genau, hat das zur Folge gehabt, dass auch durch die Kommunikation, durch die Berichterstattung über diesen Fall, dieser Umstand eben seinen Weg in die Politik gefunden hat und die damalige Klimaministerin, die Leonore Gewessler, hat auch federführend darauf hingewirkt, dass diese Disparität beseitigt wird. Und siehe da, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es 2023, ist dann tatsächlich die Umsatzsteuerpflicht leider, also ich jetzt mal ehrlicherweise in die andere Richtung gewünscht, aber die Umsatzsteuerpflicht auf den grenzüberschreitenden Bahnverkehr auf politischem Wege beseitigt worden. Genau, also auch grenzüberschreitender Bahnverkehr ist jetzt umsatzsteuerbefreit. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, den grenzüberschreitenden Flugverkehr zu besteuern, aber genau, man nimmt, was man bekommt.
Voll.
Genau, also das wäre zum Beispiel ein für mich sehr gutes Beispiel, wie eben Klimaklagen erfolgreich sein können, auch abseits der Gerichte und der Kernrechtsprechung. Andere internationale Fälle waren natürlich eben die Niederlande, die haben ganz andere Voraussetzungen auch in ihrem Rechtssystem. Da gibt es eben mehrere erfolgreiche Klagen mittlerweile. Einerseits, also über eine haben wir ja schon im Kern gesprochen, die Royal Dutch Shell Geschichte, aber so die Mutter der erfolgreichen Klimaklagen, die Urgenda-Klage nämlich, die sich damals gegen den niederländischen Staat gerichtet hat, wo quasi die Niederlande in letzter Konsequenz dazu verurteilt wurden, die Emissionen um 25%, wenn ich jetzt keine Zahlen drin habe, aber um 25% zu reduzieren. Das hat den Effekt gehabt, also das hat aber dazu geführt, also die Klage vor Gericht ist relativ lang gelegen, das hat alles sehr lange gedauert, bis das tatsächlich durchgefochten war und unter anderem auch durch Corona und viele Begleitumstände hat dann der niederländische Staat das tatsächlich auch zeitgerecht geschafft, dass sie innerhalb dieser prozentualen Beschränkung geblieben sind. Aber genau, also das war zum Beispiel eine Klage, also die Urklage, die erste erfolgreiche Klimaklage der Welt, die auch für Aufsehen gesorgt hat. Also diese Diskussion begleitet uns seitdem, also natürlich KritikerInnen werden ja nicht müde zu betonen, Gerichte sollen nicht politisch tätig werden, was aber völliger Blödsinn ist, wenn ich das so frei raussagen darf, weil also bisher ist es wirklich so, also Gerichte werden in den rechtlichen Bahnen tätig und das ist zu 100% so bisher, die ihnen vorgegeben sind. Die legen die Rechtslage, die geltende aus. Oft progressiver, oft weniger progressiv, aber im Normalfall bleiben die Gerichte schon in den Bahnen, die ihnen vorgegeben sind. Und bisher war es auch so, dass kein Gericht gesagt hat, lieber Gesetzgeber, die und die konkrete Maßnahme müsst ihr jetzt ergreifen und wandelt es bitte jetzt sofort in Gesetze um. Es passiert ja nicht. Gerichte sagen nur, hey, das Ziel ist gesetzlich vorgegeben, mit Verweis beispielsweise aufs Pariser Klimaübereinkommen. Mhm. 1,5-Grad-Ziel ist rechtlich verbindlich, gerade eben vor kurzem wieder durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs sehr eindrucksvoll bestätigt. Liebe Leute, da habt ihr als Regierungen in der Vergangenheit ein Ziel festgelegt und jetzt haltet euch bitte dran. Wie ihr das macht, obliegt euch, obliegt der Politik. Das ist der Gesetzgeber, der da tätig sein muss. Aber das Ziel ist klar und die Richtung ist vorgegeben. Mhm. Genau.
Ja, das heißt, da stützen sich die Klagen oder eben auch gesetzliche, also die Gerichte, so wie du sagst, oder auch dann die JuristInnen ja auf das, was eben verhandelt worden ist, oder? Und auf die Gesetzeslage.
Genau.
Jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber jetzt haben wir in Österreich zum Beispiel gerade diesen Prozess, dass gerade das neue Klimagesetz, nicht mehr Klimaschutzgesetz, aber das neue Klimagesetz beschlossen werden soll. Und gerade auf diese Gesetze basieren ja wahrscheinlich auch viele dieser Prozesse. Wie wirkt sich das aus, wenn jetzt zum Beispiel das Klimaschutzgesetz nur noch Klimagesetz heißt und irgendwie da einige Dinge nicht mehr so fix sind? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht im Detail eingelesen, was jetzt alles nicht mehr drinnen ist, aber es hört sich jetzt aufs erste Mal nicht so toll an. Genau, wie verändert das auch eure Zugänge und auch, ja, genau.
Ja, du hast das sehr richtig erkannt, es ist nicht so toll. Man muss sagen, es handelt sich hier jetzt erst einmal, also es ist jetzt wirklich ganz aktuelle Berichterstattung, auch vom letzten Wochenende, muss man sagen.
Genau, wir haben jetzt Ende August.
Genau, Ende August, ja. Und da ist der scheinbar einer der ersten Entwürfe, so genau weiß man es ja nicht, aber ein Entwurf, ein sehr aktueller, ich glaube von Ende Juni, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist da diskutiert worden, ist der aus dem aktuellen BMLUC, also Nachfolger unter anderem des ehemaligen Klimaministeriums, geleakt worden ist. Und der ist jetzt an die Öffentlichkeit gelangt, ist von der Presse diskutiert worden und da ist tatsächlich, scheinbar ist es so, dass eben von Klimaschutz in diesem neuen Klimagesetz nach Willen des Ministers, des zuständigen Dotschnik, scheinbar nicht mehr viel drin ist. Genau, also es findet sich weder das Ziel, das ja eigentlich noch im Regierungsprogramm kolportiert war, das Ziel 2040, dass Österreich klimaneutral sein soll, findet sich im Klimagesetz komischerweise nicht. Es finden sich keine konkreten Zahlen, es finden sich keine konkreten Ziele, es findet sich, also es ist ein, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, ein Absichtspapier, aber viel von konkretem und verbindlichem, vor allem Klimaschutz, ist da eben nicht mehr drin zu finden. Und ich muss sagen, es ist schon, wie gesagt, es ist schon sehr heiß diskutiert worden, aber um da jetzt in einen Kanon einzustimmen, es ist schon ein bisschen, das ist ganz subjektive Meinung, ein bisschen ein Armutszeugnis für Österreich auch, also wenn wir auf der Ebene 2025 noch diskutieren. Mhm. Speziell muss man auch sagen, eben im Nachklang des IGH-Gutachtens, der Advisory Opinion des Internationalen Gerichtshofs, der hat sich wirklich sehr umfassend damit beschäftigt, welche Verpflichtungen Staaten heute eben 2025 im Klimaschutzbereich haben. Und das ist halt jetzt einmal, ist im Endeffekt etwas, was vielen gerade aus der Bubble und aus der Bewegung eh schon seit Jahren und ja, ich will jetzt sagen Jahrzehnten sehr klar ist. Also beispielsweise das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung, dass eben der globale Norden, der ja jetzt historisch gesehen viel, viel verantwortlicher für die Ursachen der Klimakrise ist, im Sinne des Treibhausgasausstoßes als der globale Süden, dass da der globale Norden eine Führungsrolle einnehmen muss und eigentlich am ambitioniertesten sein muss, was jetzt Klimaschutz angeht und so weiter, dass das 1,5-Grad-Ziel als Hauptziel verbindlich ist, dass alle Staaten angehalten sind, Klimaschutz zu betreiben, dass man bei den Klimaschutzverpflichtungen uns nicht irgendwas zusammenfantasieren können, sondern da an klare Vorgaben und Grenzen auch, dass die Staaten daran gebunden sind und so weiter und so fort. Also wirklich die Feststellung, die der Internationale Gerichtshof auch getroffen hat, waren ja wirklich sehr, sehr weitreichend und sehr zu begrüßen. Und jetzt im Nachklang dessen ist klar, es ist ein Gutachten, es ist nicht verbindlich, nicht unmittelbar verbindlich, auch für Österreich, aber im Nachklang dessen und im Nachklang von allen bisherigen Entscheidungen und Gutachten und Urteilen, Klimaseniorinnen beispielsweise, ist noch so ein Leuchtturmurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Vielleicht haben wir da noch Zeit, ja, dann näher darauf einzugehen. Das war etwas, was mich persönlich auch sehr begeistert hat, auch den Zugang, den der Gerichtshof gewählt hat. Wie gesagt, wir haben mittlerweile sehr viele Institutionen, die wirklich schon mit dem Zaunpfahl stärkstens winken. Und dann vor diesem Hintergrund einen Entwurf zu präsentieren, eines Klimagesetzes 2025, wo faktisch nichts drinsteht. Schwierig. Ja. Ich würde es mal als sehr schwierig bezeichnen, genau.
Ja, voll. Ja, danke für deine Einschätzung. Also ich finde es auch vor allem in diesem Kontext, was du gerade angesprochen hast, mit anderen Gutachten, Urteilen, Einschätzungen sehr, sehr spannend. Und ja, also meine Meinung dazu ist auch sehr klar. Ich glaube, ja, alle, die diesen Podcast hören, können sich das vorstellen.
Natürlich.
Ja, voll. Du hast jetzt schon angesprochen, eben diese SeniorInnen-Klage. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, weil ich kann mich an die auch noch gut erinnern und ich fand die auch sehr, sehr spannend. Also vielleicht, keine Ahnung, set the stage.
Ja, genau. What happened? Ja, wir fangen einfach mal ganz allgemein an und du sagst mir, wenn wir dann in die Tiefe gehen sollen. Na, genau, also das war auch so ein sehr, sehr einschneidender Moment, sehr bahnbrechendes Urteil und ein sehr großer Erfolg, den unter anderem die Cordelia Beer, die Anwältin, die Klimaseniorinnen, den nämlich einerseits den Verein der Klimaseniorinnen Schweiz und andererseits aber auch die Individuen, die Klimaseniorinnen, die Frauen vertreten hat, vor den Schweizer Gerichten, aber auch dann in weiterer Folge vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn man es jetzt runterbricht auf die einfachste Ebene, haben quasi die Klimaseniorinnen, also sowohl Verein als auch Individuen in der Schweiz vor den Gerichten geltend gemacht, bis zu den Höchstgerichten rauf, wenn man es jetzt salopp sagen möchte, dass die Schweiz zu wenig in Sachen Klimaschutz unternimmt. Genau, jetzt nämlich auch gemessen an der historischen Verantwortung der Schweiz, weil als westliche Industrienation, eben wie wir früher schon besprochen haben, hätte sie da einfach müsste sie sich einfach höher gesteckte Ziele setzen. Das ist in der Schweiz, ist dieses Verfahren durchwegs unter Anführungszeichen gescheitert. Also die Gerichte haben es zurückgewiesen und eben gegen den letzten höchstgerichtlichen Entscheid ist dann quasi, sind dann die Klimaseniorinnen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, gezogen. Der Fall ist sehr lange vor dem EGMR gelegen, also mehrere Jahre. Wie es aber, muss man dazu sagen, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, sondern es ist einfach üblich. Der EGMR ist zuständig für eine Vielzahl von Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention, bekommt eben aus allen Staaten ganz unterschiedliche Klagen bzw. eigentlich Beschwerden vorgelegt und man kann sich vorstellen, wie es dazu geht. Also das ist ein sehr, also die gehen unter in Beschwerden mitunter. Und genau, da dauert es einfach seine Zeit, bis dann jeder Fall drankommt und entschieden werden kann. Genau. Mhm. Und es war voriges Jahr, genau, 2024. Es haben dann im Vorfeld auch schon Verhandlungen stattgefunden. Also die mündlichen Anhörungen sowohl der Beschwerdeparteien als auch von WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Man muss wirklich sagen, der EGMR hat sich da wirklich im Detail mit den Ansprüchen, mit der Beschwerde selbst, mit den Argumenten aller Seiten vom EGMR gibt es ja auch die Möglichkeit der Third-Party-Intervention. Heißt das heißt auch quasi am Verfahren konkret nicht beteiligte Parteien, die aber was dazu zu sagen haben können, da ihre Stellungnahmen abgeben, wenn sie zugelassen werden. Genau, und hat sich da mit dieser Riesenwulst an Informationen auch mit der Klimawissenschaft nämlich wirklich, wirklich intensiv und im Detail auseinandergesetzt. Das sieht man dann auch in der Entscheidung, die ja wirklich lang ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob du sie schon einmal geöffnet hast.
Ich habe es mir nicht im Detail angeschaut. Ne?
Das sind weit über 100 Seiten, genau. Da muss man sich einmal durchwälzen. Und genau, zur großen Überraschung, also das war ja ein Pool an mehreren Klimaklagen, der da entschieden worden ist, 3 an der Zahl, eine französische, dann eine von portugiesischen Kindern,
ja, genau.
Und eben die Klimaseniorinnen. Und die anderen 2 waren eben vor dem Gerichtshof jetzt aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich. Die Klimaseniorinnen, auch, das war auch ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also die Einzelpersonen, die Individuen waren mit ihren Ansprüchen auch nicht erfolgreich vor dem Gerichtshof. Aber der Verein, die Vereinigung, der Verein der Klimaseniorinnen Schweiz, die hat der Gerichtshof zugelassen. Und das war schon, also speziell für den EGMR, eine sehr, sehr bahnbrechende Neuerung, weil bisher mit Vereinigungen hat das nicht so gehabt. Aber da im Klimaschutzbereich hat er eben gesagt, na, da muss es gehen, weil eben gerade der Klimaschutz, also wirklich runtergebrochen auf diesen ganz engen Bereich, muss man sagen, vor dem Gerichtshof, des Klimaschutzes, weil es eben ein Problem der Allgemeinheit ist.
Ja.
Genau.
Ja,
das
voll.
Jeden und jede betrifft. Und da hat er eben gesagt, nein, eben Vereine müssen unter ganz konkreten Voraussetzungen, da hat er auch eine Auflistung, ein bisschen Guidelines gegeben, wann Vereine eben zugelassen werden sollen im Klimaschutzbereich. Und unter diesen Voraussetzungen soll es Vereinen ermöglicht sein, Grundrechtsverletzungen von Staaten für die Mitglieder als auch für andere betroffene Personen eben auch vom EGMR geltend zu machen. Und der Verein hat da eben Erfolg gehabt und die Schweiz ist da tatsächlich verurteilt worden, nämlich unter anderem hat der Gerichtshof gesagt, ja, liebe Schweiz, ihr habt nicht einmal ein Klimaziel, also einerseits Ziele, Staaten sind grundrechtlich verpflichtet aus beispielsweise Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist das Recht auf Privat- und Familienleben. Daraus sind Staaten verpflichtet, Klimaziele sich zu stecken, den Pfad dahin festzulegen, also auch über die Zeit hinweg so Zwischenziele zu vereinbaren und messbar darzustellen, wie komme ich dorthin. Man muss sagen, der EGMR hat sich da noch das 2050-Ziel so ein bisschen anvisiert. Es wird dann mehrere Fälle wahrscheinlich noch brauchen, bis das dann im Konkreten ausdifferenziert wird, inwieweit dann eben das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung und so weiter, wie das dann zum Tragen kommt. Das war jetzt mal, wie gesagt, das ist der erste Fall, wo man mal so die Grundpflöcke eingeschlagen hat und weitere Ausdifferenzierung erfolgt dann in weiteren Fällen. Unter anderem hoffentlich auch in einem Fall, den wir mit betreuen, von Max gegen Österreich, genau. Also man braucht die Ziele. Staaten sind grundrechtlich verpflichtet, Klimaziele festzulegen, Treibhausgasreduktionspfade festzulegen, ein Monitoring, ein wirksames Monitoring einzuführen. Das heißt, auch Berichte darüber abzugeben, wie es gerade läuft mit der Einhaltung der Ziele und im Ernstfall auch Maßnahmen zu treffen, wie wieder auf Kurs kommen. Also das sind eigentlich aus den Grundrechten stammende Verpflichtungen. Wenn man es jetzt so sagen möchte, das schuldet der Staat seinen BürgerInnen. Und das war schon sehr bahnbrechend.
Ja, also voll.
Vor allem, dass auch ein grund- und menschenrechtliches Höchstgericht, das ja der EGMR ist, das in dieser für ihn doch Klarheit sagt und ausdifferenziert, war schon unerwartet, aber unerwartet erfreulich.
Ja, genau. Voll. Ja. Ja, ich fand das auch extrem erstaunlich, einfach eben gerade aus dieser Menschenrechtsperspektive auch, dass da ein klares Urteil kommt, was jetzt, finde ich, gar nicht so überraschend ist, weil es die Menschenrechte ja ganz eindeutig eigentlich hergeben, dass wir eben ein Recht auch auf ein gesundes Klima haben, in dem wir leben können, weil sonst macht das Ganze ja irgendwie gar keinen Sinn mehr.
Genau, genau.
Voll.
Also aber, es gibt ja eben, so wie du gerade richtig beobachtet hast, es gibt ja in den geltenden Menschenrechtskatalogen, und das ist aber auch, muss man sagen, man versteht es besser, wenn man einfach die historische Entwicklung von Grund- und Menschenrechten betrachtet. Das stammt noch, also die Ursprünge stammen ja aus einer Zeit, wo das Individuum, wo der einzelne Mensch gegenüber der Obrigkeit, vielfach Monarchinnen, absoluten Herrscherinnen, ja vergleichsweise wenig Rechte gehabt hat. Das heißt, so die Entwicklung raus, auch aus dem Weltbild, aus der Denke von damals, haben sich Grundrechte anthropozentrisch entwickelt. Das heißt, mit Blick auf den einzelnen Menschen, auf die einzelne Person. Das heißt, der erste Schwung an Rechten, der da entstanden ist, sind die Freiheitsrechte, nennt man die, eben Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf Freiheit von Folter und so weiter und so fort, auf Eigentum beispielsweise. Das sind also Freiheitsrechte, die aus der Denke damals total Sinn gemacht haben und sind dann erweitert worden um Gleichheitsrechte. Und es gibt dann so mehrere Schübe, möchte man sagen, oder mehrere Kreise, die dann Grundrechte gezogen haben, die grundrechtliche Entwicklung gezogen hat in der Vergangenheit. Und das ist halt genau der Punkt. Da schwebt halt überall noch dieses menschengewandte Grundleitbild mit. Das Klima, die Umwelt, die Natur spielen da jetzt, wenn man rein den Wortlaut betrachtet, weniger eine Rolle. Und da kommen halt eben auch die Gerichte ins Spiel. Da nehmen die Gerichte als interpretierende Instanzen eine ganz, ganz gewichtige Rolle ein. Und die entwickeln die Grundrechte quasi weiter und sagen uns, hey, was ist da alles mitgemeint? Und das ist unter anderem für uns natürlich auch ein für uns in unserer alltäglichen Tätigkeit, in unserer Recherchearbeit und so weiter, in der Konzeption von Ideen für Klimaverfahren, die wir ja nicht zum Selbstzweck führen. Also wir führen ja Klimaverfahren, also uns, das ist auch vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, uns wäre es am liebsten, wenn es uns nicht geben müsste. Also eigentlich kann man fast sagen, das Hauptziel von CLAW jetzt als Organisation ist es ja, dass wir uns selbst abschaffen, weil wenn wir mal ein System erreichen oder eine Gesellschaft erreichen, wo es Klimaklagen nicht mehr braucht, wäre das eigentlich super. Weil dann, das wird heißen, es funktioniert, wir sind auf Kurs, wir schauen, dass es dem Klima, aber vor allem den Menschen gut geht. Das ist genauso dieses Ziel eigentlich. Und eben eine der Hürden, mit denen wir halt immer kämpfen, ist eben dieses sehr menschengewandte Bild. Weil halt Umwelt, Klima, solche Medien, wenn man jetzt rein auf den Wortlaut der Grundrechte beispielsweise schaut, eigentlich keine Rolle spielen. Natürlich, so wie du gesagt hast, das ist die Grundlage für alles. Für ein gutes menschliches Leben braucht man die Umwelt, braucht man ein funktionierendes Klima. Und genau, da spießt sich's auf rechtlicher Ebene oft, und da muss man sehr viel Hirnschmalz auch reinstecken, um da mit der Argumentation dann auch hinzukommen.
Ja, voll.
Genau.
Da gab es ja, glaube ich, auch mal, also was mir gerade in den Kopf kommt, ist so diese Idee von einem Ecocide. Ich weiß gerade nicht mehr, das war eine Juristin aus England oder so, glaube ich, bin ich ganz sicher, die eben überlegt hat sozusagen, was wäre, wenn die Umwelt auch Rechte hätte oder halt, also sozusagen einen inhärenten Wert, oder?
Ja.
Irgendwie an sich.
Im Endeffekt eine Rechtspersönlichkeit.
Genau, ja.
Auch.
Ja, und das ist ja, glaube ich, also ich habe das Gefühl, das war ein paar Jahre, dass das diskutiert worden ist, und dann ist das irgendwie wieder verschwunden als Idee. Und gleichzeitig gibt es ja diese, diesen Grundwert an sich ja in zum Beispiel indigenen Kulturen ganz stark. Also ich war in einer Ausstellung tatsächlich im Museumsquartier letztes Jahr, dieses Jahr, wo auch eben das so dargestellt worden ist, wie der Umgang dann mit der Natur ist und mit der Fluss hat eine Persönlichkeit und hat deswegen ein Recht, sozusagen genau da zu fließen und so weiter. Also da wird ganz anders auch über diese Elemente gesprochen, die wir in der Umwelt finden oder in der Natur finden. Genau, und das ist ja offensichtlich in unseren Gesetzesgrundlagen wird das nicht abgebildet, oder?
Und da, genau, also Gold richtig. Und da sieht man dann halt, so wie du es auch sagst, also einen unglaublich großen Unterschied, also wirklich teilweise grundlegend zwischen Rechtssystemen des globalen Nordens und Rechtssystemen des globalen Südens. Mhm. So wie du sagst, also in ganz vielen Nationen des globalen Südens, also jetzt rein einmal, jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, aber wenn man jetzt nach Südamerika schaut, da hat sich das auch sehr stark entwickelt. Da steht das teilweise in Verfassungen, da steht das, also jetzt nicht die Umwelt als Rechtspersönlichkeit, nicht immer zumindest, aber eben ein Recht auf eine gesunde Umwelt und so weiter, das steht teilweise in Grundrechtskatalogen mit drin. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, historisch bedingt unter anderem.
Ja.
Wir im globalen Norden aus Industrienationen, als wirklich aus der industriellen Revolution heraus auch kommend, haben da ein ganz anderes Weltbild. Aber die Rechtsordnung, also das ist vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen, Rechtsordnungen sind Spielregeln der Gesellschaft. Jetzt ganz, ganz einfach gesagt. Die Spielregeln machen sich aber, die sind wirklich unglaublich wichtig. Also jede funktionierende Gesellschaft braucht ihre Spielregeln, wissen wir alle warum. Aber wie diese Spielregeln ausschauen, entscheiden halt trotzdem Gesellschaften und am Ende des Tages Menschen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Auch unglaublich interessant, wenn man in unterschiedliche Kulturkreise auf der Welt schaut. Es gibt auch, also jetzt muss nicht zwangsläufig das Ziel jedes Rechtssystems sein, dass man der Natur faktisch Rechtspersönlichkeit einräumt. Es geht auch anders. Also wie gesagt, die Regelungsmöglichkeiten sind mannigfaltig und ganz, ganz verschieden. Mhm. Aber beispielsweise in Neuseeland hat das auch eine ganz lange Tradition, ist auch aus der Maori-Kultur und Denke raus. Da gibt es auch beispielsweise Flüsse, die Rechtspersönlichkeit haben und so weiter und so fort. Es gibt Vorstöße, wo einzelne Bäume, wo denen Rechtspersönlichkeit eingeräumt wird. Wie gesagt, die Regelungsmöglichkeiten sind da ganz unterschiedlich. Ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen, dass man da jetzt wirklich komplett bricht mit jeder rechtlichen Sozialisierung und jeder Historie bei uns. Also man muss gar nicht jedem Naturschutzgebiet oder jedem Fluss oder jedem Baum jetzt eigene Rechtspersönlichkeit einräumen. Es wird schon reichen, wenn wir auf die Natur, aufs Klima, auf die Umwelt als Lebensgrundlage und als eigenes Gut einfach mehr Rücksicht in der Rechtsetzung nehmen. Und das nicht immer als bloße Wirtschaftsressource oft betrachten, die ausgebeutet werden muss, weil das wird schon reichen, wenn man da so ein bisschen den Fokus verändert. Und oft reichen auch kleine Änderungen im Rechtssystem aus, um Großes zu bewirken.
Ja, voll.
Genau.
Ich denke gerade an diese Gesetzesänderung, dass Bäume nicht mehr ausgelegt werden, so wie Gebäude. Also wenn sozusagen ein Ast runterfällt, ist dann sozusagen der Besitzer, glaube ich, haftet oder so. Und das wurde jetzt Anfang des Jahres geändert. Da gab es auch eine sehr schöne Sendereihe auf Ö1.
Genau.
Ich weiß nicht, ob man die noch anhören kann, wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ja, also sehr super Beispiel nämlich und vor allem ein sehr aktuelles Beispiel. Das ist sehr lang diskutiert worden, eben im Rechtsbereich oder unter AnwältInnen, aber auch in der Rechtsetzung, beziehungsweise es war auch ein Riesenthema für Gemeinden und Gemeindeverbände.
Ja, genau, ja.
Wegen der Haftung eben, weil wenn du nicht wirklich minutiös geschaut hast, dass du die Bäume zurückschneidest und alles sicherst und Ding, dann hat halt der Halter, die Halterin hat halt einfach die Haftung getragen, wenn da mal wirklich ein Ast runterkommen ist und sich jemand verletzt hat, ihr Auto beschädigt worden ist und so weiter und so fort. Da hat man jetzt bis zu einem gewissen Grad gegengesteuert, weil es von der Entwicklung her, und deshalb, das ist eben ganz, ganz wichtig als Anknüpfung an diesen Spielregel der Gesellschaftsvergleich, Recht, also das ist also ein Leitcredo von uns als klar, Recht schafft Realität.
Mhm.
Und rechtliche Regelungen wirken sich in die eine oder andere Richtung aus und die finden Niederschlag in der Realität. Diese Haftungsregelung hat dazu geführt, dass ganz viele BaumhalterInnen Bäume einfach umgeschnitten haben, weil sie gesagt haben, na, dem Risiko setze ich mich gar nicht aus. Wie komme ich dazu, mir dem Risiko auszusetzen, da jetzt Schadenersatzansprüche in ungeahnter Höhe bedienen zu müssen, wenn jetzt ganz blöd gesagt, aber bei einem Wind oder bei einem Sturm jemand einen Ast am Kopf kriegt und schwer verletzt ist, was ja an sich schon tragisch ist, aber die Haftungsfolgen, die finanziellen vor allem, sind halt teilweise sehr weitreichend.
Ja, voll.
Und sowas muss man eben mitbedenken und sehr spannend vielleicht den Aspekt zu berücksichtigen, das spielt halt für uns, das macht unsere Arbeit halt auch nicht wirklich leichter, weil wir quasi immer auf der Suche sind nach eben im Austausch mit der Zivilbevölkerung und mit anderen Organisationen, mit Einzelpersonen und so weiter, weil ganz wichtig ist ja, also wir denken uns ja quasi unsere Klimaklagen oder unsere strategischen Klimaprozesse. Wir wollen ja niemandem was überstülpen, was wir uns zusammenfantasieren, weil wer sind wir bei Claw, zu bestimmen, was jetzt gut für die einen oder schlecht für die anderen ist, das maßen wir uns gar nicht an. Aber die Ideen für diese Klimaklagen entstehen ja aus einem ganz starken Diskurs auch mit der Zivilbevölkerung, mit engagierten Organisationen und so weiter raus, wo man dann auf gesetzliche Regelungen, auf Ungereimtheiten und so weiter gestoßen werden, wo man sagen, okay, das macht wirklich einen Unterschied. Und genau so, um sowas geht es uns ja. Wir führen jetzt nicht einfach wahllos Prozesse gegen Hinz und Kunz, sondern beziehungsweise wir führen sie ja nicht, die Michi führt sie, aber wir bearbeiten das ja, wir organisieren das, wir schauen, dass wir es eben finanzieren und eben mit diesen knappen Ressourcen, mit denen wir eh von Haus aus arbeiten, schauen wir halt einfach, dass wir die großen Hebel angehen und bedienen.
Ja.
Und da spielt halt genau sowas eine Rolle, wenn du im Rechtssystem, also es besteht ja aus ganz vielen Facetten, es gibt ganz unterschiedliche Rechtsbereiche, jetzt angefangen von den großen öffentliches Recht, Zivilrecht, Strafrecht, runtergebrochen auf Ebenen mit wo das Wohnungseigentum betroffen ist, wo der Wirtschaftskreislauf betroffen ist, wo die Abfallwirtschaft betroffen ist und so weiter und so fort. Also es ist ja wirklich, jeder Bereich des menschlichen Lebens ist ja mittlerweile reguliert und da muss man halt beachten, wenn man eine Stellschraube auf der einen Seite dreht oder betätigt, dann hat das teilweise Auswirkungen an einem ganz anderen Ort, also in einer ganz anderen Regelungsmaterie.
Mhm.
Und das macht es halt zusätzlich kompliziert, weil man das halt mitdenken muss von vornherein. Tue ich dem System, tue ich den Menschen mit solchen Verfahren am Ende des Tages was Gutes?
Mhm.
Oder drehe ich zwar an dieser Schraube und beseitige vielleicht eine Regelung, die da einschneidend ist und ganz auf der anderen Seite irgendwo in einem anderen Regelungsbereich fällt mir da jetzt was weg oder fehlt mir was für viele Menschen dann vielleicht auch negativ auswirken kann. Und das ist immer so eine Abwägungsentscheidung und das muss man halt alles immer mitbedenken und mitberücksichtigen.
Ja, arg eigentlich, wie so Zahnräder, die so ganz ineinander greifen. Man weiß manchmal gar nicht, wo es dann endet.
Ja, genau.
Voll. Du hast jetzt schon eine Klage von euch auch angesprochen, nämlich Max gegen Österreich.
Ja.
Und da würde ich gerne noch nachfragen, wenn du das schon so immer wieder anteaserst.
Natürlich.
Um was es da konkret geht und was da gerade auch der Stand der Dinge ist eben. Du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, es kann sein, dass es sich da in den nächsten Wochen auch sofort alles wieder ändert. Aber
natürlich. Genau, also die Max-Klage, die im Moment vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegt, hatte ihre Anfänge gehabt in der ersten österreichischen Klimaklage, die wir früher schon erwähnt haben, die Michi Krömer als Klimaanwältin zu einer Zeit, zu der es klar noch gar nicht gegeben hat, mit über 8000 unter Anführungszeichen Klimaklägerinnen angestoßen hat. Das war ein Individualantrag vom Verfassungsgerichtshof, vom österreichischen. Und da ist es darum gegangen, klimaschädliche Bestimmungen im Abgabenrecht, nämlich einerseits die Umsatzsteuerbefreiung von Bahnverkehr gegenüber Flugverkehr, aber andererseits beispielsweise auch die Kerosinsteuerbefreiung von Flugzeugtreibstoff, von Kerosin eben, anzufechten. Das sind genauso Regelungen, die faktisch eine sehr große Wirkung haben, weil eben abgabenmäßig diese Treibstoffarten oder diese Fortbewegungsarten begünstigt werden. Und genau, das ist dann angefochten worden. Ist vom Verfassungsgerichtshof damals aus formellen Gründen zurückgewiesen worden. Der hat basically gesagt, die Klägerinnen sind nicht von den angefochtenen Regelungen unmittelbar beeinträchtigt. Die sind nicht adressiert. Das war so der Tenor. Die Regelungen adressieren ganz wen anderen, deshalb haben sie gar kein Recht, das anzufechten. So, sind nur mittelbar betroffen, wenn man das zusammenfassen möchte.
Spannend.
Sehr spannend. Das ist eine sehr beliebte Argumentation von Höchstgerichten, nicht nur in Österreich, auch weltweit, zu sagen, ja, eben Klägerinnen sind nicht individuell, sind nicht unmittelbar, sind nicht, wie man es immer formulieren möchte, betroffen von einer angefochtenen Regelung. Genau, und innerstaatlich, also national, gibt es ja gegen eine Entscheidung eines Höchstgerichts keine Mittel mehr. Da ist Schluss, da ist Endstation.
Ja.
Was es schon gibt, nämlich wenn Grundrechtsverletzungen geltend gemacht werden, wie es in diesem Fall auch der Fall war, also die Klägerinnen, die über 8000, haben ja auch geltend gemacht, dass sie in unterschiedlicher Ausprägung in ihren Grundrechten verletzt sind. Und einer dieser Klägerinnen war damals der Max. Der Max hat eine sehr, vielleicht dazu ganz kurz, hat eine sehr spezielle Ausgangslage. Der ist nämlich unter anderem sehr, sehr spezifisch und sehr stark von der Klimakrise, von der sich entwickelnden betroffen. Der leidet nämlich unter Multipler Sklerose, MS. Zusätzlich dazu, das heißt, das ist für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, das ist eine sich fortschreitend entwickelnde Nervenkrankheit, die bei ihm zum Beispiel, die sich, wie halt Nerven spielen überall im Körper eine Rolle, diese Krankheit kann sich ganz unterschiedlich auswirken, aber bei ihm hat es zum Beispiel die Auswirkung, dass er sich immer schlechter bewegen kann, dass es auf die Muskeln zum Beispiel wirkt. Er hat diese Erkrankung mit der speziellen Ausprägung des Uthoff-Syndroms. Das bedeutet, dass seine Symptome, seine Beschwerden mit steigender Außentemperatur stärker werden. Das heißt, also natürlich nicht festmachen, aber ab circa 25 Grad Außentemperatur ist er auf einen Rollstuhl angewiesen und ab circa 30 Grad Außentemperatur kann er den nicht einmal mehr selber anschieben. Das heißt, der Max ist mit seiner Erkrankung in ganz, ganz krasser Weise von der Klimakrise und von den steigenden Temperaturen betroffen.
Mhm.
Und speziell in den Sommermonaten dadurch auch zu einem ganz großen Teil an sein Wohnhaus gebunden bzw. gefesselt, weil, wie gesagt, er hat Vorkehrungen getroffen für sich, dass er drin zumindest eben mit Passivhaus und so weiter und so fort, dass er drin die Temperatur halt auch gut regulieren kann und da eben diese Beschwerden nicht hat. Aber natürlich, wenn es draußen 35 Grad und mehr teilweise hat, geht es sich nicht mehr aus, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also so Spaziergänge draußen oder mal kurz ins See hüpfen oder so, ist halt nicht bei den Außentemperaturen. Und das wird halt speziell in den Sommermonaten zum Problem. Und genau, das heißt, er ist durch die Klimakrise in seinem Privatleben ganz, ganz auf ganz privater Ebene eingeschränkt und ganz krass betroffen. Und jetzt hat der Max, weil er eben so betroffen ist, und das finde ich auch immer so eindrucksvoll, vielleicht dazu, das sagt der Max nämlich selber auch immer, er ist im Moment von der Klimakrise schon bereits so stark betroffen und eingeschränkt in seinem Leben. Aber das, was für ihn jetzt gilt, gilt für die Allgemeinheit in ziemlich naher Zukunft.
Ja.
Weil auf die eine oder andere Weise betrifft es ganz unterschiedliche Bevölkerungsschichten, auch jetzt schon, aber speziell in Zukunft, doch in sehr starker Weise. Also man denke jetzt einerseits an vulnerable Bevölkerungsgruppen, die es halt auch früher betrifft, wie alte Personen. Wir haben im Moment das Thema einer doch immer älter werdenden, also jetzt einer immer älter werdenden Bevölkerung. Wir haben sehr viele Seniorinnen, eben da, auch der Fall der Klimaseniorinnen hat das auch argumentiert, mit zunehmendem Alter wird Hitze zur Belastung.
Ja, absolut. Ja.
Genau, Herz-Kreislauf-System ist belastet, es kommen ganz unterschiedliche gesundheitliche Gebrechen hervor mit steigenden Temperaturen, aber auch Kinder. Kinder, kleine Kinder sind ganz, ganz krass von hohen Temperaturen betroffen und beeinträchtigt. Und eben der Max sagt immer, das, was für ihn heute gilt, vielleicht nicht in der Form, aber ihn betrifft es heute schon sehr stark. Aber faktisch betrifft es in naher Zukunft schon uns alle.
Ja, voll. Und vielleicht auch nur durch solche Änderungen wie, also ich merke das bei mir im Freundeskreis, dass es viel mehr Pollen zum Beispiel gibt, weil die Bäume früher blühen und sich, also Personen mit Asthma zum Beispiel, natürlich dann auch wieder mehr betroffen sind und einfach solche Kleinigkeiten,
genau,
wo man glaubt, ja, aber im Alltag wirkt sich dann halt schon extrem aus.
Ja, voll. Ganz genau. Und vor allem eben in ganz, ganz, also kann man sich teilweise ganz auch schwer vorstellen, aber in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und eben Menschen mit egal gesundheitlichen Beeinträchtigungen, körperlichen Beeinträchtigungen und so weiter, die spüren es früher. Die sind früher betroffen, aber am Ende des Tages belastend. Man muss nur denken, gehen wir mal spazieren, eine halbe Stunde bei 35 und mehr Grad Außentemperatur. Das ist für niemanden ein Klacks. Also genau.
Ja, ja.
Und deshalb, also der Max versteht sich auch quasi als Vorkämpfer für alle, für viele. Ich muss nämlich sagen, es ist ja auch kein sonderlicher Spaß. Also er macht das ja nicht aus Jux und Tollerei. Für ihn geht es persönlich um sehr viel. Genau, und er hat sich jetzt eben gegen diese Entscheidung, des Verfassungsgerichtshofs die Klage zurückzuweisen oder den Individualantrag zurückzuweisen, hat er sich eben mit der Michi Krömer als Anwältin an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und dort quasi geltend gemacht, naja, Österreich hat ganz viele Versäumnisse, was jetzt die Bekämpfung der Klimakrise betrifft. Unter anderem die Abgabengeschichten, die schon im Ausgangsfall geltend gemacht worden sind. Und er ist in seiner Lebensführung krassest beeinträchtigt. Mhm. Und Österreich versäumt es da einfach, ihn davor zu schützen. Der Staat, man muss wissen, auch aus den Grundrechten raus, der Staat hat in ganz unterschiedlichen Ausprägungen die Pflicht, das ist eine der Hauptpflichten des Staates, seine BürgerInnen vor ganz unterschiedlichen Bedrohungen, Gefahren oder Beeinträchtigungen zu schützen. Und da sagt der Max, hallo, Klimakrise ist da, das ist kein Gedankenkonstrukt, die ist faktisch da, die ist spürbar, mich beeinträchtigt sie schon und immer stärker, nämlich von Jahr zu Jahr. Lieber Staat, was machst du dagegen? Wie steuerst du dagegen? Und genau das prüft der EGMR im Moment. Es hat auch schon mehrere Runden der Stellungnahmen gegeben. Wie gesagt, es haben sich schon, beim EGMR gibt es so die Möglichkeit der Third-Party-Intervention. Das heißt einfach eben Personen beispielsweise mit besonderem Sachverstand, mit Kenntnissen in der Thematik können sich auch zu Wort melden und Stellungnahmen abgeben. Das ist passiert. Es haben sich Rechtswissenschaftlerinnen, es haben sich Organisationen der Zivilbevölkerung gemeldet, Behindertenverbände und so weiter und so fort. Die Republik, die Regierung hat auch schon Stellungnahmen abgegeben, dann hat die Michi Krömer für den Max wieder Stellungnahmen abgegeben und so weiter. Das ist so ein bisschen Ping-Pong. Und im Moment liegt das alles jetzt beim EGMR und man weiß noch nicht wirklich, wann und wie es jetzt weitergeht, aber es ist natürlich in naher Zukunft dann jedenfalls auch mit entweder mündlichen Verhandlungen beziehungsweise mit Entscheidungen und so weiter zu rechnen. Genau, also sehr, sehr spannend. Wir sitzen natürlich alle auf Nadeln, wie man sich vorstellen kann. Und hat, also vielleicht das auch noch als Ergänzung, der Fall hat eben potenziell weitreichende Folgen, nämlich die Klimaseniorinnen als erster bahnbrechender Fall vom EGMR, der eben im Sinne des Vereins damals entschieden worden ist, war eben genau das, also bahnbrechende Feststellungen, aber im Sinne des Vereins, die Individualpersonen, die Individuen, die Seniorinnen, die da mitgemacht haben, sind zurückgewiesen worden. Und der Max, nämlich mit der Begründung, dass sie nicht mehr als die Allgemeinheit jetzt von der Klimakrise betroffen sind. Er hat schon festgestellt, ja, es mag sein, sie sind gesundheitlich in der einen oder anderen Form beeinträchtigt, aber jetzt nicht wirklich viel, viel mehr als die Allgemeinheit. Und da sind wir jetzt schon der Meinung, dass das bei Max anders sein kann, beziehungsweise sogar sein muss, aufgrund dieser krassen Beeinträchtigung durch die Entwicklung der Klimakrise. Weil es ist schwer vorstellbar, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist, glaube ich, schwer vorstellbar, krasser von der Klimakrise beeinträchtigt zu sein, als bei steigenden Außentemperaturen sich nicht mehr bewegen zu können.
Genau. Voll. Also ich glaube, das ist sicher einer der Extremfälle,
Auf alle Fälle, ja.
Vor allem in unseren Breiten. Also ich glaube, es gibt ja auch gerade einen Prozess, der läuft, wo Vanuatu, glaube ich, ja, eine Klage am Laufen hat, weil sozusagen das ganze Land irgendwie bedroht ist, unterzugehen. Das finde ich ist auch so eins der Extrembeispiele. Aber auf jeden Fall, also das...
Genau, na, ja, die Auswirkungen, also war jetzt gar nicht so gemeint, also ich wollte jetzt nichts runterspielen, nein, jetzt rein die persönliche, gesundheitliche Beeinträchtigung kann fast nicht stärker sein, deshalb sind wir schon auch guter Hoffnung, dass der EGMR sich da was einfallen lässt, weil am Ende des Tages, wenn der Max nicht durchdringt oder wenn er nicht individuell mehr betroffen ist als die Allgemeinheit, dann ist die Frage wer.
Ja, genau. Voll. Das stimmt natürlich, ja. Also ich habe mir jetzt auch gedacht, während du es begründet hast, dass das natürlich schon eigentlich faszinierend ist oder also mich hat es erinnert daran, dass einfach immer wieder marginalisierte Personen eigentlich diese Fortschritte irgendwie ausstreiten.
Genau.
Und ich finde, dafür ist es irgendwie wieder ein Beispiel, dass es halt dann ja sehr stark betroffene Personen braucht, die dann klar machen, hey, Moment mal. Und dann hat es aber immer irgendwie positive Auswirkungen auf
uns alle. Auf
uns alle,
genau.
Also das ist halt,
das darf man nie vergessen. Also egal, um jetzt vom Max weggedacht, aber egal, wer das macht, auch die Klimaseniorinnen, auch Urhänder, man hat gerade in diesem Segment und wenn man sich so die internationalen Entwicklungen ansieht, dann wird man ja auch sehr gern in Eck gedrängt. Mhm. es wird sehr gern der Begriff Ideologie sehr schnell an einem an den Kopf geworfen. Wobei es ja eigentlich der Witz dahinter ist, dass ja gerade die Gegenseite meistens an einer ziemlich starken Ideologie anhängt und Realität nicht wahrhaben möchte. Genau, und da darf man eben nicht vergessen, die Personen, die sich da dem aussetzen und die dann quasi für die Allgemeinheit eintreten und Klimaprozesse bei Klimaprozessen mitmachen und sich einer Öffentlichkeit auch preisgeben, die machen das nicht aus Spaß oder aus Geltungsdrang oder aus sonst was. Für die geht es teilweise um die Existenz, nämlich selbst.
Ja.
Aber die haben auch einen ganz, ganz stark ausgeprägten Allgemeinsinn und die verstehen sich auch als VorkämpferInnen für die Allgemeinheit.
Genau. Ja, voll. Ja, also bin gespannt, wie es ausgeht.
Also, ja, ich auch. Genau. Das kannst du mir glauben.
Vielleicht
ja.
Kann ich irgendwann noch ein Update bringen, genau. Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt viel abgedeckt. Bevor ich dir die Frage des Podcasts stelle, würde ich dich gerne einladen. Gibt es noch was du unbedingt noch sagen willst, was dir noch wichtig ist zu ergänzen, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe oder was dir noch einfällt?
Vielleicht ganz generell, wie gesagt, strategische Klimaprozesse sind ein relativ junges Phänomen.
Mhm.
Das wird in jedem Land wird das anders gehandhabt. Es wird sehr oft von gemeinnützigen Organisationen getragen. Und man hat auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wir haben eh sehr viele gestreift, mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen. Und mir persönlich ist es immer wichtig, egal mit wem es gegenüber ich rede, immer zu betonen. Oder ich versuche zumindest immer darzustellen, ich hoffe, es ist mir auch heute im Gespräch gelungen, dass das alles im Endeffekt fürs große Ganze, für die Allgemeinheit passiert und nicht aus einem Selbstzweck rausgemacht wird und nicht, weil es uns gerade lustig ist. Und ja, keine Ahnung, wenn ich diese Einsicht vermitteln habe können, bin ich schon sehr froh, vielleicht auch noch anzusprechen. Wir haben es ganz am Anfang schon gestreift, die Klimakrise oder Klima, wenn man es jetzt so betrachten möchte, ist ja kein abgegrenztes Thema. Das spielt in jeden Lebensbereich mit rein. Was wir jetzt gerade merken beispielsweise ist, einfach auch nur, weil das Bewusstsein immer stärker in der Bevölkerung da ist, für Klimathemen, dass jetzt speziell Unternehmen, Organisationen, die in dem Bereich seit jeher tätig sind, also fossile Industrie, jetzt als Schlagwort zu nennen, immer stärker von der Strategie wegkommen, den Klimawandel, die Klimakrise zu leugnen und viel mehr auf Zeit spielen und versuchen, Fortschritte zu verhindern. Dieses Bewusstsein, finde ich, ist auch noch ganz wichtig zu haben, dass da wirklich viel, viel, viel Geld investiert wird, um eben Fortschritt jetzt auf der Ebene so lange wie möglich hinauszuzögern. Und vielleicht auch nicht nur was jetzt Klimaklagen an sich betrifft, also die haben ja auch ihren Anfang in den USA beispielsweise genommen, aber wenn man jetzt dann von der politischen und gesellschaftlichen Lage wegdenkt, wenn man da so nach Übersee in die USA schielt, was da jetzt an Errungenschaften wieder rückgängig gemacht wird, das System funktioniert in beide Richtungen und man darf sich jetzt von der eigenen politischen Verantwortung weggedacht. Man darf sich nie zu sicher sein, dass Errungenschaften, die man schon als Gesellschaft schon erreicht hat, dass die für immer so bleiben. Also ein rechtliches System kann in alle Richtungen angepasst werden. Deshalb würde ich auch da an die Verantwortung von jedem und jeder Einzelnen appellieren, da laut zu sein, die Überzeugungen jetzt auch, was die Klimakrise eben speziell angeht, zu teilen. Da auch wirklich, wirklich darauf hinzuweisen in Diskussionen, am Küchentisch, am Stammtisch, wie auch immer, auch die Themen nicht verebben zu lassen, also nicht leise zu werden und sich nicht darauf ausruhen, dass wir schon einen Teil geschafft haben, einen kleinen Teil, aber einen Teil immerhin. Wie gesagt, also das Thema am Leben zu halten einerseits und andererseits auch genau hinzuschauen, weil, wie gesagt, so große Strukturen, so große Industrien ändern sich ja nicht von heute auf morgen, auch wenn sie es gerne plakatieren. Das heißt, ein Thema für uns, das jetzt ein Folgethema immer stärker wird und wo man, glaube ich, auch sehr stark hinschauen sollte und sehr bewusst hinschauen sollte, ist das Thema Kunststoff.
Mhm.
Das ist nämlich ein unmittelbar verlängerter Arm der fossilen Industrie. viele international tätige, also die meisten international tätigen fossilen Unternehmen pushen ganz stark ihre zukünftigen Geschäftsperspektiven ins Thema Kunststoff, umgangssprachlich Plastik. Das ist dasselbe in grün-blau-rot, wie man es immer sagen möchte. Genau, weil immer noch fossile Energieträger gefördert werden, um den Kunststoff herzustellen. Es ist immer noch sehr, sehr emissions-, sehr treibhausgasintensiv und es pusht und befeuert ein zusätzliches Problem, das uns in Zukunft wirklich, wirklich stark beschäftigen wird und wo die Forschung auch dank der fossilen Lobby, muss man sagen, die da wirklich Jahre und Jahrzehnte lang dagegen gearbeitet haben, wo die Forschung noch sehr am Anfang steht, aber das ist Mikro- und Nanoplastik. Da gibt es einen super Experten, auch sogar in Wien, den Dr. Lukas Kenner, der sich ganz kernmäßig auch forschungstechnisch damit beschäftigt. Und wenn man sich da in das Thema ein bisschen einliest, also das hat einerseits die Emissionsseite und die Klimakrisenseite, aber wie Mikro- und Nanoplastik in Organismen und im Körper wirkt, ist noch einmal ganz eine andere Geschichte. Und da sind wir auch auf ganz, ganz konkret gesundheitlicher Ebene unterwegs. Und das ist ein Thema, das uns sehr stark beschäftigen wird, auch uns im Bereich der strategischen Prozessführung, Klimaprozessführung, weil es halt ein unmittelbarer Ausfluss ist. Genau, und da wird auch sehr stark, wie in anderen Bereichen, aber da wird auch sehr stark hineinspielen und hineinspielen müssen, das Thema der Kinderrechte.
Ja, voll.
Genau, als nächste Generationen. Das ist nämlich auch ein Bereich, der gerne vergessen wird, auch von der Politik, obwohl wir in Österreich ein eigenes Bundesverfassungsgesetz für Kinderrechte haben. Kinder haben ganz spezifische, ganz eigene Rechte in Österreich, auch im Hinblick auf ihre zukünftigen Chancen und auf ihre Gesundheit und auf ihr Wohlergehen. Und auch das ist ein Thema, das gerne ausgeblendet, gerne vergessen wird, aber da muss man halt auch hinschauen, wie geht man mit dem Thema Generationen um. Nämlich Fokus ältere Generation, aber spezieller Fokus, was halt viel stärker auch in Zukunft verankert werden muss, der Fokus auf die Kinder und Kinderrechte und auf zukünftige Generationen, genau.
Ja, absolut. Ja, danke dir nochmal auch mit diesem Hinweis auf die Kinderrechte, weil natürlich ist das absolut relevant, auch in diesem Klimakontext. Und voll, da wird, glaube ich, oft drauf vergessen. Und genau. Ich habe jetzt auch drauf vergessen, da noch konkret nachzufragen, weil ja, das ja auch nochmal ein gesetzlicher Rahmen ist, der eigentlich da ist und auf den wir uns gar nicht so oft beziehen oder gar nicht so oft dran denken, dass es da ja auch Handhabe geben könnte, sozusagen.
Total, ja. Ich muss ja sagen, ich kann mir da gar nicht ausnehmen. Auch ich, bei allem, was ich heute so erzählt habe, auch bei mir ist es bis zu einem gewissen Grad untergegangen, obwohl wir ja zwei sehr kernmäßig kinderrechtslastige Verfahren schon in Österreich mitbetreut haben, eben die zwei Generationenklagen in Österreich vom Verfassungsgerichtshof. Da haben sich ja auch Kinder und Jugendliche wirklich in die erste Reihe gestellt und gesagt, hey Leute, so geht's nicht. Wir haben ein Recht auf Klimaschutz. Ihr müsst uns, wie ja der Name sagt, schützen, lieber Staat. Wir haben eigene Rechte. Zwar, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof hat es zwar leider eben aus formellen Gründen zurückgewiesen, aber das Thema bleibt ja. Und das ist auch weiterhin ein Kernanliegen von uns und ein Bereich, in dem wir ganz stark aktiv sind und schauen, dass da halt auch, dass sich da auch was tut und dass das nicht, das veräppte, aber dass das nicht aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwindet. Das ist mir auch ganz wichtig.
Ja, voll. Genau. Danke für den Zusatz auf jeden Fall noch.
Gerne, gerne.
Ja, und jetzt bin ich natürlich voll neugierig, so was du auch noch antwortest auf eben die Frage des Podcasts, so wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor? Was kommt da bei dir hoch?
Ja, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Es ist eigentlich eine sehr kurze Frage, aber gar nicht so leicht zu beantworten.
Ja, ich weiß.
Es ist wirklich, vor allem es ist so vielschichtig. Wie gesagt, also ich glaube eine Antwort oder eine Teilantwort habe ich früher schon fast gegeben. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es uns als Organisation mit diesem Zweck eigentlich nicht mehr geben müsste. Ich stell mir das so vor, dass Klimaschutz beziehungsweise auch nicht nur Klimaschutz jetzt singulär, sondern Umweltschutz oder ein Bewusstsein für unsere Lebensgrundlagen von Grund auf in der Gesellschaft, im öffentlichen Diskurs und auch eben in der Rechtsordnung verankert ist, dass man sich darüber gar keine Gedanken mehr machen muss. Eben, wir arbeiten auch nach dem Credo Klima und gilt aber auch natürlich für Umweltschutz, beziehungsweise klimafreundliches Verhalten muss das einfachste, intuitivste und leistbarste sein. Also ich muss eigentlich, das Ziel wäre, auch als Konsumentin gar nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, ob jetzt ein Produkt, das ich erwerbe, ob das Sinn macht, ob das jetzt klimafreundlich hergestellt ist, ob ich dem Planeten damit was Böses, was Schlimmes tue, ob da Mikroplastik involviert ist und so weiter und so fort. Eigentlich müsste das Ziel sein, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Das wäre so ein ganz großer Wunsch von mir und so würde ich mir eine funktionierende Gesellschaft vorstellen. Der zweite Aspekt ist natürlich ein ganz starker Gleichheitsaspekt. Also dass eben bei der ganzen Thematik der Funktionsweise unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftssystems, dass das nicht mehr auf Ungleichheit basiert. Dass wir auch jetzt immer in Diskussion, dass Einsparungen, dass die Rettung, also das wird eben heraufbeschworen, die Rettung unserer Wirtschaft, dass das nicht immer am Rücken der sozial Schwächsten ausgetragen wird. Dass es so eine Diskussion gar nicht mehr, im besten Fall gar nicht mehr gibt, dass man den Terminus sozial schwach gar nicht mehr braucht. Genau, dass Ressourcen gleich verteilt sind, nämlich sowohl innerhalb von unserer Gesellschaft in Österreich, in Europa, aber speziell auch weltweit. Also diese Disparität globaler Norden, globaler Süden, eben in einer perfekten Welt schafft man das, dass es diese Ungleichheit dann nimmer gibt. Wie gesagt, das sind jetzt sehr, sehr weitreichende, sehr utopische Vorstellungen. Genau, noch ein Aspekt, der mir im tagtäglichen Leben, also wirklich im Alltag, immer wieder aufstoßt und immer wieder begegnet, ist das Thema Mobilität. Hast du dir auch schon sehr damit auseinandergesetzt im einen oder anderen Bereich. Mhm. Da soll man eigentlich nicht mehr nachdenken müssen, welches Verkehrsmittel das einfachste, das am einfachsten erreichbarste, das am einfachsten nutzbarste und das klimafreundliche, umweltfreundlichste ist. Diese Gedanken, also wie gesagt, in einer für mich super Welt wäre es eben gar nicht mehr notwendig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Moment, wenn ich in ein Geschäft gehe, wenn ich mir Anreisen jetzt beispielsweise irgendwohin in Österreich, jetzt in Ortschaften, die eher ländlich gelegen sind, anschaue. Es erfordert schon sehr viel Energie und sehr viel Hirnschmalz, sich da halbwegs klimafreundlich einerseits fortzubewegen oder eben klimafreundliche Konsumentscheidungen zu treffen. Oder eben Konsumentscheidungen zu treffen, die eben nicht andere Gesundheitsrisiken bergen wie Mikroplastik und so weiter. Aber ein kleines Kind zu Hause, auch da, ich meine, Konsumentscheidungen dürfen eigentlich aus dieser Perspektive nicht so schwierig und so mühsam sein.
Voll. Genau. Und es ist halt auch so diese Verlagerung in das Individuen, die KonsumentInnen sozusagen da die Verantwortung zu übertragen, dass wir das alles entscheiden können oder dann immer die richtige Entscheidung machen. Aber so wie du sagst, es ist einfach oft auch nicht so leicht. Und wir haben oft auch ganz, ganz viele andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, gerade wenn man Kinder hat. Voll. Oder total. Eben Betreuungspflichten oder was auch immer. Voll.
Ja, schön. Eben. Und das ist halt genau der Punkt. Man ist mit dem tagtäglichen Leben im Normalfall, das ist eh schon schwierig genug.
Ja.
Also als Person sich in einer Gesellschaft zu bewegen, man hat eh zig Entscheidungen am Tag zu treffen, da soll das eigentlich nicht mehr dazugehören. Mhm. Das wäre eigentlich so mein ganz, ganz persönlicher Wunsch an die Politik, das nicht aus dem Auge zu verlieren, beziehungsweise sich einmal in den Fokus zu fassen, sagen wir mal so. Genau.
Voll.
Ja.
Ja, danke dir für deine Antwort und auch für alle anderen Antworten und deine Gedanken und dein Teilen und die Fülle an Wissen, die du da auch heute mitgebracht hast.
Ja, sehr, sehr gern. Ich sage danke für die Einladung, wirklich. Es war sehr, obwohl wir, glaube ich, auch schon länger da sitzen, aber es war sehr kurzweilig und hat mir riesig Spaß gemacht.
Schön, freut mich. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @marolenas_stimme vorbeischaut. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.